Wir wollen jetzt weiterfahren und uns die Verse 5 bis 11 noch ansehen. Wir sind bei dem zweiten, also Römisch 2, Aufruf, auf dieser Glaubensgrundlage fortzuschreiten. Hier kommt also jetzt ein Aufruf. Das war jetzt nur der Briefeingang bis jetzt, Verse 1 bis 4. Jetzt kommt ein Aufruf, dass wir Fortschritte machen. Mit dem Ziel, dass wir eines Tages einen reichen Eingang haben in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Vers 5. Zuerst der Ausgangspunkt. Gerade deshalb aber auch, wenn Petrus sagt, gerade deshalb, dann müssen wir uns fragen, weshalb? Weswegen? Weil wir etwas bekommen haben und weil wir etwas bekommen werden. Weil Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen zum Leben, zum geistlichen Leben. Und weil er uns herrliche Verheißungen gegeben hat für die Zukunft. Deshalb sollen wir jetzt etwas tun. Was sollen wir tun? Er sagt hier, gerade aus diesem Grund, gerade deshalb, bringt allen Fleiß auf und reichet dar in eurem Glauben die Tugend. Also Gott hat uns reichlich beschenkt und der Herr gibt uns reichlich Gnade. Und weil er das tut, deshalb sollen wir fleißig sein, etwas von ganz, das heißt, wir sollen es von ganzem Herzen tun. Fleißig sein heißt, etwas von ganzem Herzen tun, oder? Ganz dabei sein. Das Wachstum geht nicht automatisch. Das geht, Gott möchte, dass wir dabei sind, dass wir mit dran sind, dass es uns ein Anliegen ist. Was sollen wir jetzt tun? Jetzt kommt der Aufruf in Vers 5, immer noch in Vers 5 am Anfang. Reichet in eurem Glauben die Tugend dar und so weiter. Da reichen sollen wir etwas im reichen Maße aufbringen. Heißt das, oder zur Schau tragen, ja, zur Schau stellen, herzeigen. Petrus sagt, na, mach deinen geistlichen Kleiderschrank auf und führ deine Kleider aus. Ja? Was darf es denn heute sein? Ja? Bisschen Tugend, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Bruderliebe, was darf es heute sein? Ja? Und so führen wir die schönen Dinge aus. Stellen sie dar, zeigen sie her, stellen sie zur Schau. Also, lass den Herrn Jesus seine Tugenden in dir hervorbringen. Lass seine Tugenden deine Tugenden werden. Jetzt zählt er dann eine Reihe von Bereichen auf, in denen es gilt, Fortschritte zu machen. Also er sagt, reichet in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Kenntnis, in der Kenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Ausdauer, in der Ausdauer die rechte Frömmigkeit oder Ehrfurcht, in der rechten Ehrfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Hier sind 7 Dinge, wenn man den Glauben noch dazu zählen würde, dann sind es 8, 7 Bereiche, die hier angeführt werden. Einer führt zum anderen und einer ergänzt den anderen. Es beginnt mit Glauben und es hört auf mit Liebe. Das sind die 2 wichtigsten, oder? Glaube und Liebe. Fehlt noch die Hoffnung, aber von der spricht er die ganze Zeit. Glaube und Liebe. Glaube ist der Schlüssel. Mit Glaube hat alles begonnen und die Liebe ist die Substanz, der Inhalt des Christenlebens. Glaube ist der Schlüssel zum Christenleben, da kommt man rein. Und Liebe ist der Inhalt des Christenlebens, oder? Der Umgang, das Wesen, das uns prägt, ist Liebe, wovon Johannes spricht so viel. Das ist das Eigentliche. Das ist der eigentliche Charakter Gottes schlechthin, ja? Liebe und Heiligkeit. Liebe ist das, was Gott von Adam und Eva erwartet hat im Garten Eden. Liebe zu Gott. Liebst du mich, Adam? Bitteschön, du darfst alles verwenden und gebrauchen, aber von diesem einen Baum nicht essen. Liebst du mich? Das hat Gott erwartet. Liebe. Das hat Gott immer erwartet. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Du sollst Gott lieben. Und das ist das Evangelium. Liebst du mich, Petrus? Darum geht's. Das ist das Um und Auf. Das ist eine Frage der Liebe. Ja, und wie sieht das Wachstum vom Glauben zur Liebe aus? Wie sieht das Wachstum aus? Vom Glauben geht er zur Tugend, von der Tugend zur Kenntnis, von der Kenntnis zur Selbstbeherrschung, von der Selbstbeherrschung zur Ausdauer. Ausdauer heißt dabei bleiben, oder? Drunter bleiben. Von der Ausdauer zur rechten Ehrfurcht, zur Frömmigkeit. Von dieser rechten Ehrfurcht oder Frömmigkeit zur Bruderliebe und von der Bruderliebe zur umfassenden Liebe schlechthin. Also in dem Glauben sollen sie darreichen lobenswertes Wesen, eine Tugend, ein tugendhaftes Wesen. In ihrer Glaubensbeziehung zu Jesus Christus soll jetzt auch die Tugend zum Ausdruck kommen. Ja. Was meint er damit? Tugend ist was Ausgezeichnetes. Tugend ist was Besonderes. Oder das sagen wir heute ja auch. Oh, das ist eine tugendhafte Frau. Oder das ist ein tugendhafter Mensch. Gut, heute in der Welt redet man nicht mehr so, aber bei Christen redet man schon noch so. Ausgezeichnet für Gott. Das sollen wir sein, nicht mittelmäßig. Ja, was bist du für ein Christ? Ja, ich bin nur ein mittelmäßiger Christ. So? Stell dir vor, ich wäre da zum Mittagessen eingeladen, da beim Walter oder bei irgendjemandem. Und dann fragen sie mich, und wie hat dir das Essen geschmeckt? Und ich sage, mittelmäßig. Ist Gott zufrieden mit Mittelmäßigkeit? Tugend ist ausgezeichnet. Daher, was Petrus hier sagt, ist, werdet ausgezeichnete Leute. Leute, die sich auszeichnen für Gott in einer Art und Weise, wie ihr lebt. Das ist gemeint. Aber nicht nur ausgezeichnet sein, es geht mehr. Es geht darum, dass wir auch was kennen. Wir sollen neben dem, dass wir ausgezeichnet sind, tugendhaft sind, sollen wir Kenntnis aufweisen. Wir sollen etwas wissen, von Gott natürlich. Wir sollen etwas wissen. Wir müssen lernen und wir wollen lernen. Das hat Gott in unser Herz hineingelegt, dass wir lernen möchten. Das Griechische hat zwei Wörter. Eine heißt Epignosis und die andere heißt Gnosis. Und hier steht Gnosis. Also Epignosis ist vielleicht genaue Kenntnis, oder? Kann man auch mit Erkenntnis übersetzen. Und Gnosis ist einfach Kenntnis, Wissen. Aber ich frage mich, ob das so ein großer Unterschied ist. Ein Bruder sagt, bei Erkennen bin ich dabei und Kenntnis habe ich schon. Ja und nein. Weil wir auch in der Kenntnis, im Wissen müssen wir auch zunehmen. Wir müssen etwas lernen über Jesus Christus. Natürlich wissen wir schon über Jesus Christus und wir wissen irgendwelche geistliche Wahrheiten, aber wir wissen noch nicht alles. Und wir dürfen auch lernen, wir dürfen auch zunehmen in unserem Christenleben. Ich frage mich, ob es nicht auch so ist, dass wir in der Ewigkeit auch hinzulernen werden. Meine Frau sagt immer nein und ich sage doch. denn wir werden immer mehr staunen. Wir werden immer staunen über Gott. Und wenn man staunt deshalb, wenn man was Neues entdeckt. Und warum sollte das aufhören? Von Gott etwas Neues zu entdecken. Gott ist unerforschlich. Das heißt, er darf schon erforscht werden, aber man kommt nie zu Ende. Und wir dürfen ja auch, ja, jedenfalls, hier ist die Rede von Kenntnis. Das bedeutet, dass wir jemanden kennenlernen sollen, besser kennenlernen sollen und auch Fakten, Tatsachen kennenlernen sollen und darüber Bescheid wissen sollen. Es geht nicht nur um Kopfwissen, sondern es geht, in der Bibel ist Kenntnis immer verbunden mit Personen. Also in der Bibel tut man Personen kennen. Ja, im Deutschen auch, oder? Wir kennen eine Person. Und das ist das Wichtigste, kennen. Das Christentum ist eine ist zum Großteil Beziehungen, hohes Wissen von irgendwelchen Sachen, sondern Beziehungen. Die größte Beziehung ist die Beziehung zu Gott und die wichtigste. Aber wir haben auch untereinander Beziehungen. Und die Ewigkeit, in der Ewigkeit wird es sein, dass wir Beziehungen haben. Leben besteht aus Beziehungen. Wenn die Beziehung nicht mehr da ist, dann erstarrt es, dann stirbt etwas. Die Ewigkeit ist Beziehungen. Wenn wir jetzt wachsen wollen, wenn wir Fortschritte machen wollen, dann brauchen wir also Information. Was ist richtig? Was ist gut? Was ist Gott wohlgefällig? Und was nicht? Wie will Gott, dass ich in so einer Situation handle? Wie will Gott, dass ich jetzt handle in meiner Situation? Jeder von uns hat irgendeine Konstellation von Dingen und Zuständen, familiär, beziehungsmäßig und so weiter, ortsmäßig. Was ist jetzt das Richtige zu tun? Es braucht Weisheit. Und Weisheit lebt von Information, unter anderem. Wir brauchen von Gott mehr und mehr Erkenntnis. Im Korintherbrief heißt es ganz oft, wisset ihr nicht, wisset ihr nicht, wisset ihr nicht? Kann man mal lesen, wie oft im Korintherbrief das steht. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir die Dinge kennenlernen können, die Gott uns geschenkt hat. Jetzt 1. Korinther 2, Vers 11. Gott hat uns den Geist dazu gegeben, dass wir kennen und wissen, was Gott uns geschenkt hat. Das geht nicht automatisch. Da braucht es also ein Wachstum. Das nächste ist Selbstbeherrschung. Ja, vielleicht soll ich noch dazu sagen, wodurch lernt man? Durch das Wort Gottes? Kennen, bekommen wir mehr Erkenntnis oder Kenntnis durch das Wort Gottes, durch Erfahrungen mit Gott, durch die Erfahrungen anderer Menschen mit Gott, durch das Leben überhaupt, lernen wir und nehmen wir zu an Kenntnis. Und durch Geschwister im Leib Jesu Christi. Also das dritte ist Selbstbeherrschung. Man soll nicht bei der Kenntnis stecken bleiben, bei der Kenntnis Gottes und gewisser Fakten, sondern die soll ergänzt werden durch Selbstbeherrschung. Was wäre eine Kenntnis Gottes ohne ein Leben der Selbstbeherrschung? Das wäre eine Seifenblase von viel Wissen, Aufgeblasenheit. Aber die Kenntnis Gottes also soll ergänzt werden durch Selbstbeherrschung. Was heißt Selbstbeherrschung? Selbstbeherrschung heißt in der Bibel, dass man seiner selbst mächtig ist. Im Griechischen heißt das Wort, dass man Kraft hat über sich selbst. Es ist sehr ähnlich wie das deutsche Wort. Kraft hat, dass man seiner selbst mächtig ist. Macht über sich selbst. Innere Macht. Ja, innerlich. Im Griechischen steckt das Wort innerlich noch drin. Also innere Macht über sich selbst. Das ist Selbstbeherrschung. Dass man nicht einfach nach den Trieben leben muss. Man ist fähig, man ist in der Lage, sich selbst zu beherrschen, mal auf etwas zu verzichten. Es geht ja nicht um unsere Herrlichkeit, es geht um seine Herrlichkeit. Also Selbstbeherrschung hat auch zu tun, dass man die Triebe kanalisiert, etwas Gewisses richtet und nicht sich von Trieben steuern lässt, von sündigen Trieben und eigenwilligen Kräften. Und Gott gibt uns viele Gelegenheiten, dass wir das lernen, dass wir Selbstbeherrschung lernen. Er ist sehr gnädig mit uns, dass er uns immer wieder in Situationen hineinführt, wo wir das lernen dürfen. Schwierige Menschen in unserer Umgebung, schwierige Situationen überhaupt, in der Familie oder im Zusammensein mit anderen Menschen. Übrigens, die Selbstbeherrschung, die soll man üben, steht in der Bibel. Üben. Das ist ein Übungsfeld. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Und wir werden nie fertig sein. Ja, das vierte ist Ausdauer. Die Selbstbeherrschung soll ergänzt werden durch Ausdauer. Was wäre eine Selbstbeherrschung ohne Ausdauer? Das wäre ein wetterwendisches Leben, oder? Einmal so, dann wieder anders. Ausdauer heißt darunterbleiben. Darunterbleiben, also unter einer Last bleiben, unter einer Beschwernis bleiben, unter der Belastung und der Bedrohung oder unter dem Unangenehmen bleiben, bis der Herr eingreift. Ja, manchmal haben wir Selbstbeherrschung, aber wir bleiben nicht dabei. Wir bleiben nicht drunter, oder? Und dann kommt es raus. Dann verlieren wir die Beherrschung. Der Ungeduldige hat keine Zeit, oder? Einer hat mal gesagt, ich habe schon Geduld, aber ich habe keine Zeit, sie auszuüben. Ja. Rechte Ehrfurcht, das nächste Wort, oder Frömmigkeit, Verehrung, Gottseligkeit, sagt Elberfelder und Luther. Die Ausdauer soll ergänzt werden durch rechte Ehrfurcht, Gottseligkeit, durch richtige Verehrung in die richtige Richtung. Wir sollen das Richtige verehren, nicht das Falsche. Und das Ganze soll ergänzt werden durch Bruderliebe, brüderliche Liebe. Was wäre ein gottesfürchtiges Wesen ohne Bruderliebe? Das wäre ein eiskalter Heiliger. Wisst ihr, was die Eisheiligen sind? Weiß es jemand? Die Katholiken, die nennen gewisse Tage im Mai die Eisheiligen. Das sind gewisse Tage, also in Österreich war das so. Im Mai wird irgendwann das Wetter kalt, 4 Tage lang. Und da gibt es auf dem Kalender, im katholischen Kalender, gibt es da 4 Namenstage. Ja? Und diese 4 Namenstage, die nennt man, das sind ja bei den Katholiken sind ja die Namenstage immer Heilige, oder? Und dann sind das die Eisheiligen. Ja? Das sind also die Tage, wo die kalten Namen stehen im Kalender. Ja? Und jetzt sage ich, manche Christen sind Eisheilige. Die sind kalt, ja? Wie diese 4 Namen dort im Kalender. So soll es aber nicht sein, oder? Aber ein gottesfürchtiges Wesen ohne Bruderliebe, das gibt Eisheilige. Aber die Bruderliebe, die hält warm, oder? Die muss gepflegt werden. Die braucht Zeit, die braucht Gebet, die braucht Fürbitte. Wenn man füreinander betet, dann bleibt die Bruderliebe warm. Wenn man aufhört, füreinander zu beten, dann wird es schwierig. Liebe wächst durch Liebe. Bruderliebe wächst durch Ausüben von Bruderliebe. Wir bleiben das schuldig. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Und dann das 7. Die Bruderliebe soll ergänzt werden durch die edelste Liebe. Was wäre eine Bruderliebe ohne die edelste Art von Liebe überhaupt? Im Griechischen Agape. Das ist einfach die Liebe, die sich selbst verschenkt, ohne an den zu denken. Ohne dass der andere liebenswürdig ist. Verstehen wir das? Echte Liebe liebt den anderen, ohne dass er liebenswürdig ist. Das Wort liebenswürdig sollte man streichen aus unserem Vokabular. Wisst ihr warum? Was ist Liebe? Liebe ist ja gerade das, dass man den liebt, obwohl er nicht würdig ist, der Liebe. Liebenswürdig, das klingt nach Leistung. Ah, jetzt hast du so und so, bist so und so und deshalb liebe ich dich. Nein. Warum liebt der Vater die Kinder? Warum sagt der Vater zu seiner Tochter, ich werde dich immer lieben. Egal wie du bist, ich bin dein Vater. Und weil ich dein Vater bin, liebe ich dich immer. Ungeachtet deiner Taten. Manchmal genießt du nicht meine Liebe, das ist was anderes. Aber die Tatsache, dass ich dich liebe, hört nie auf. Das ist Liebe, oder? Das ist Gottes Liebe. Und die soll mehr und mehr zum Ausdruck kommen. Die Liebe, diese bleibt nicht stecken in der Zuneigung. Das ist nicht nur eine Zuneigung. Das ist eine Liebe, die auch da ist, ohne, auch wenn die Zuneigung nicht da wäre. Auch wenn die Liebe nicht beantwortet wird. Das ist Agape-Liebe. Und in der Bibel steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Mit welcher Liebe? Agape-Liebe. Nicht nur Zuneigung, sondern echte, tiefe Liebe, die um jeden Preis liebt und für den anderen das Opfer bringt, ein Opfer bringt. Eine selbstlose Liebe. Also das ist jetzt das ist so die Zusammenfassung. Alle diese Dinge können nur entwickelt werden im täglichen Leben. Die kann man nicht am Schreibtisch lernen. Deshalb gibt uns der Herr also verschiedene Schwierigkeiten in unser Leben hinein, damit wir diese Dinge lernen. Wir brauchen Training für die Ewigkeit. Wer Englisch kann, im Englischen heißt es Training Time for Reigning Time. Es ist Trainingszeit für Regierungszeit. Der Herr übt unseren Charakter. Die Kraft ist vorhanden. Die Kraft ist da. Gott will nicht Leistung, sondern er will Liebe und Glauben, Vertrauen. Ja, noch, und hier wird also der Aufruf, wird jetzt begründet in Vers 8. Der Aufruf wird begründet. Hier unter D, Motivation. 1, Vers 8 und 9. Hier kommt die Motivation, eine positive Motivation. Zuerst, wer denn, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und überströmend werden, stellen sie euch nicht als Untätige hin, noch als Unfruchtbare zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also, wer diese Dinge da reicht und immer mehr, der wird fruchtbar sein in der Erkenntnis Jesu Christi. Der wird Jesus Christus tiefer und tiefer kennenlernen, sagt er. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, zunehmen, überströmend werden, dann werdet ihr nicht Menschen sein, die untätig sind und unfruchtbar, sondern sie werden euch hinführen zur Erkenntnis Jesu Christi, zu tieferer Erkenntnis Jesu Christi. Du wirst, was du liebst, hat jemand mal gesagt. Du wirst, was du liebst. Lieben wir Christus, werden wir ihm ähnlich. Ein Ehepaar, das sich sehr, sehr liebt, sagt man, ähnelt sich im Alter. Irgendwie sind die ähnlich. Du wirst, was du liebst. Man ahmt den anderen nach, den man liebt. Es besteht ein Zusammenhang zwischen diesem fleißigen Darreichen und einer immer tiefer werdenden Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Sagt Petrus, offensichtlich hier, an dieser Stelle, oder? Wenn diese Dinge vorhanden sind, werdet ihr nicht unfruchtbar sein in dieser Hinsicht, was die Erkenntnis Jesu Christi betrifft. Ihr werdet Christus besser kennenlernen. Zweitens, die negative Motivation, bei dem diese Dinge nicht gegenwärtig sind, nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig. Eigentlich könnte man hier übersetzen, er verschließt die Augen. Ja? So ist das griechische Wort, heißt hier so, das Verschließen der Augen. Also der ist blind und verschließt die Augen. Er brachte nämlich in Vergessenheit die Reinigung von seinen vorigen Sünden. Er ließ das in Vergessenheit geraten. Ja. Bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, kein Glaube, keine Tugend, keine Erkenntnis, kein Ausharren und so weiter. Keine Liebe, keine Bruderliebe, nichts vorhanden. Der ist weit, weit zurückgegangen, oder? Der, bei dem diese Dinge nicht vorhanden sind, nicht gegenwärtig sind, der ist blind, ist kurzsichtig, also verschließt die Augen, hat in Vergessenheit gebracht die Reinigung von seinen vorigen Sünden. Er lebt nicht mehr im Bewusstsein, dass er von Sünden gereinigt wurde. Er hat vergessen, was der Sinn und Zweck der Reinigung war. Dass er ein anderer Mensch wird, dass der Charakter Jesu Christi zum Ausdruck kommt. Hat er vergessen. Wie die Israeliten in der Wüste. Sie vergaßen, warum sie eigentlich ausgezogen sind und wollten wieder zurück nach Ägypten. Sie vergaßen, wie das eigentlich war vorher in Ägypten. Und dachten nur noch an den guten Knoblauch. Ja, von seinen vorigen Sünden. Aber da wollen wir nicht aufhören. Ich möchte noch diesen Vers lesen. In Vers 10 kommt die Bekräftigung. Ein Aufruf mit Fleiß, die Erwählung festzumachen. Darum, Brüder, befleißiget euch, umso mehr euren Ruf oder euer Gerufensein und eure Erwählung festzumachen. Euren Ruf und eure Erwählung festzumachen. Denn indem ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht straucheln und fallen. Denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Hier kommt also noch einmal ein Aufruf, mit Fleiß festzumachen. Und dann kommt noch einmal eine Motivation in Vers 10. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht straucheln, denn so wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Aber diese zwei Verse wollen wir uns noch aufheben für morgen. Ich denke, wir können hier Schluss machen.